Guten Morgen zusammen. Ich sage jetzt nicht zu der Farbe, aber wir haben die letzten Tage sehr genossen und es wurden Skiferien angesprochen. Ich wünsche euch allen auch ganz viel Erholung, wenn das auf euch zukommt. Ich möchte eingangs noch ganz kurz beten. Danke, Herr, für deine Geduld, für dein Erbarmen mit uns. Danke, dass du uns nie allein lässt. Danke, dass du uns zugesagt hast, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Und ich möchte dir auch danken, dass du uns zugesagt hast, dass du sichtbar, spürbar wiederkommen wirst. Dass du deine Gemeinde, dein Lieb an einem Tag aus der irren und vom Widersacher missbrauchten Welt erlösen wirst. Und dass du uns schon heute, im Jetzt und da, ein Ziel gesetzt hast mit dem. Dass wir wissen dürfen, was uns erwartet. Dass wir wissen dürfen, dass du jeden Tag mit uns bist. Und dass wir wissen dürfen, dass du wiederkommen wirst, um endgültig dein Reich aufrichten. Dass du wiederkommen wirst, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und dass du kommst, um alle Verheißungen zu erfüllen, wie es geschrieben ist, Herr. Es ist viel zu gross zum Begreifen. Es ist zu unfassbar für unser kleines Denken. Und darum, Herr, möchte ich dich bitten, dass du das Reden und das Hören segnen mögest. Auf dass wir aus deinem heiligen Wort mit deinem heiligen Geist uns leiten lassen und dass du erfüllen mögest, Herr. Uns füllen mögest. Amen. Kürzlich meinte ein Bekannter von mir in einer angeregten Diskussion, dass er halt ein Ewigsuchender sei. Es gäbe immer etwas Neues zu entdecken. Und krampfhaft an etwas festzuhalten, das sei nur etwas für unsichere Leute, Leute, welche nicht mehrschichtig denken können. In mir kamen dann die Worte von Jesus auf aus Johannes 14, 16. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich konnte mir so bildhaft die Reaktion meines Bekannten vorstellen, wenn ich das gesagt habe. Er hat das nicht ganz gefasst, aber das ist so absolut. Mit dem hat die Welt extrem Mühe, weil da heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich habe ihn konfrontiert mit dieser Frage und es ging dann ein bisschen um den Ort. Was heißt denn für dich eigentlich zu Hause? Zu Hause ist man, wo man geliebt wird, wo man angenommen ist, wo man so genommen wird, wo man in Liebe und Geborgenheit ist, ein Ort, wo unser Sehnen nach ewiger Ruhe gestillt wird. Das ist zu Hause. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, was das für uns bedeutet. Was das für uns bedeutet, welche Jesus folgen, was verstehen wir darüber, darunter. Wir werden danach in einen Text schauen aus Johannes 14 und ich werde das dann weiter erläutern. Es ist so ein bisschen, das wurde mir dann von diesem Bekannten auch vorgeworfen, er hat gesagt, ja, wartet ihr mit euren Worten aus der Schrift, ihr wartet, bis Worte wahr werden. Und das klingt so auf den ersten Blick auch so einfach, einfach so ein bisschen warten, was ganz gewiss kommen wird. Und das haben andere vor uns auch schon getan. Es gibt viele Bücher darüber. Und es sind auch schon einige überrascht worden von dem, was dann wirklich kam, weil sie vieles dann nicht ihren Erwartungen entsprach. Wenn ihr euch erinnern mögt an die letzte Predigt, da habe ich davon gesprochen, dass wir unseren Blick heben sollten gegen den Himmel. Dass unser Ziel, unsere Haltung auf das Kommende ausgerichtet sein soll. Jesus hat das immer wieder beschrieben. Das meint natürlich nicht, dass wir ständig abwesend sind und den Kopf in den Wolken tragen sollen. Nein, ich möchte auch heute davon sprechen, auf was wir da im Himmel eigentlich schauen. Denn nicht umsonst beschreibt Jesus diesen Platz. Er will, dass wir wissen, was er vorhat. Und in all seiner Gnade weiht er uns in seine Pläne ein. denn er kennt schließlich unsere Herzen, weil die gieren nach Wissen, die sind geprägt davon und er kennt sie besser, als wir das tun. Ich möchte das, wie erwähnt, mit einem Text veranschaulichen aus Johannes 14, die Verse 1 bis 11. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Vielleicht zur rechten Orientierung, wir befinden uns hier in den Abschiedsreden, wir befinden uns kurz vor seiner Kreuzigung, vielleicht Gründonnerstag, wir können es nicht ganz genau einordnen, aber mitten in der Passionszeit. Ostern liegt noch vor uns, das ist mir wohl bewusst. Aber ich möchte jetzt heute kurz in diese Situation der Jünger eintauchen, weil wie vieles in der Schrift lässt sich das auch in unser Leben heute übertragen. Einen Blick darauf werfen, wie stark das Reden und Wirken Jesu von dieser erwartungsvollen Hoffnung auf diese Zukunft geprägt war. Diese konkrete und trotzdem nicht fassbare Zusage eines Himmelreiches, welches eben auch uns zugesagt ist. Wenn wir jetzt die Jünger anschauen, was sie da alles erlebt haben mit ihm und gesehen haben, so hat das auch ihre Erwartungen geprägt. Und da stellt man fest, dass diese ganz andere Erwartungen hatten. Denn wir kennen das vollendete Wort, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Das hatten die Jünger nicht. Sie befinden sich an einem Punkt, wo sie miterlebt hat, wie Jesus unter den Augen der großen Masse gerade in Jerusalem eingezogen ist und wie sie ihm, wie alle auch, zugejubelt haben. Und wir müssen das schon ein bisschen verstehen, weil wir kommen an einen Punkt, ich sage jetzt 600 Jahre, wenn wir jetzt uns den Psalm 24, die Verse 9 und 10 vor Augen halten, so ist es nämlich eine Erfüllung der Schriften. Also 600 Jahre haben sie gewartet und da kommt ein Psalm, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth, es ist der König der Herrlichkeit. Und da war er gerade eingezogen in Jerusalem. Die Menge hat ihm zugelobt und alles sieht so aus, dass endlich dieser König jetzt auftaucht und sein Reich aufrichtet. Noch konkreter können wir es in Sacharja 9,1 lesen. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Sieger. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Fohlen der Eselin. Und das war genau das Bild, das die Jünger vor sich hatten. All diese Leute, er zieht ein auf einem Fohlen einer Eselin, so wie es geschrieben steht. Und sie gehen selbstverständlich davon aus, dass er in uns eine Herrschaft antreten wird. Und dann kommt etwas völlig anderes, nämlich der Weg Jesu ans Kreuz. und sie sind völlig ahnungslos, wie man das verstehen soll, wie man das begreifen soll, dass diese großen Erwartungen genau ins Gegenteil verkehrt werden, dass die Leiden und das Kreuz Jesu für sie überhaupt nicht denkbar ist, nachvollziehbar. Und nachdem es doch geschehen ist, die Gefangennahme, der Verrat, die Kreuzigung und das Sterben. Dann kommt die Grablegung und dann diese drei Nächte, diese drei Tage und die drei Nächte, wo sie getrauert haben, wo sie versucht haben, irgendetwas zu verstehen. Das ist diese Zeit, die nach unserem Text kommt. Eine Zeit, in welcher sie völlig irritiert waren und das Gefühl hatten, Jesus ist total gescheitert. Er kommt, lehrt und tut Wunder und stirbt am Kreuz. Das ist das, was sie damals erlebt haben. Und es muss uns klar werden, dass mit diesem Sterben am Kreuz alles, was er getan, gesagt und gemacht hatte, alles, was sie ihm geglaubt und abgenommen hatten, auf einen Schlag komplett zunichte gemacht wurde. Und während Jesus in unserem Text hier seinen Weg genau vor Augen hat und genau weiß, was ihn erwartet, bereitet er seine Jünger auf diese Geschehnisse auf Golgatha vor. Das ist unser Text. Euer Herz erschrecke nicht. Und wir können nur ahnen, was das für die Jünger Jesu bedeutet hat. Nicht nur, dass Jesus am Kreuz starb und sie das verstehen und akzeptieren mussten, sondern dass auch die Zeit danach nicht anders wurde. Nämlich, dass auch ihr Weg immer mehr zu einem Kreuzesweg wurde. Nämlich, dass es nicht immer steil nach oben ging, nach Jerusalem, sondern immer tiefer hinabging, ganz steil in die Verlassenheit, in die Einsamkeit, in die Verfolgung. Und denn schon bald wurde die ganze Gemeinde Jesu verfolgt. Der Hebräerbrief spricht vieles davon deutlich an. Und das hat nie aufgehört, bis in unsere Zeit. Dass Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt und getötet werden. Wir haben erst kürzlich Open Doors hier gehört. Auch sie haben von Geschwistern erzählt, die eben nicht dieses Hosianna, wie wir das vorher beim Einzug in Jerusalem gehört haben, erleben. Und Jesus eben auch nicht in ihrem Sinn auf seinen Thron steigt, sondern er sich immer noch auf einem Kreuzesweg befindet. Und über allem gilt auch heute immer noch dieser Satz: Euer Herz erschrecke nicht. Und wir können das gerade auch in unseren Tagen ganz bewusst neu wahrnehmen. Euer Herz erschrecke nicht. Schaut nur die Nachrichten. Wenn wir uns all die Grausamkeiten des vergangenen Jahres vor Augen halten, so kann man nur mit aller Deutlichkeit antworten: Euer Herz erschrecke nicht. Und wisst ihr warum? Genau weil unser Herz so erschrocken ist, weil vieles so unbegreiflich ist, weil wir merken, wie schnell wir mit unserem Herzen, unserer Haltung am Ende sind. Darum ist es so wichtig, dieses Wort zu haben: Euer Herz erschrecke nicht. Weil wir vor so vielen Dingen am liebsten davonlaufen und manche voller Angst sind: Euer Herz erschrecke nicht. Denn wir müssen verstehen, dass unser Glaube nicht einzig davon abhängig ist von dem, was wir einmal in festem Vertrauen uns vorgenommen haben, dass wir glauben, dass wir stark und kämpferisch unseren Weg gehen und wissen, wie es steht um die Dinge. Und dann kommen wir plötzlich an Punkte, wo wir merken, so stark sind wir ja doch nicht. Und wir wissen, wie das ist, wenn das Herz erschrocken ist. Und bei vielen anderen Dingen, die wir im Leben erfahren, merken wir, dass wir erschrecken, wenn wir das alles sehen, was da in und um uns ist, dass unser Herz manchmal sehr, sehr schwach ist. Und dass wir nicht das tun, was wir gerne tun wollen, und dass wir manchmal Dinge tun, die wir gar nicht wollen, wie wir einknicken in verschiedensten Situationen. Dass wir eigentlich wissen und glauben, was richtig und gut wäre, und wir gerne so klar unseren Weg gehen möchten, und unser Herz macht was anderes. Unser Herz folgt vor irgendwelchen anderen Spuren, anderen Gesetzmäßigkeiten und wir wundern uns manchmal über uns selber, welche Wege unser Herz uns gehen lässt. Und wir fragen uns, wie konnten wir nur? Warum bin ich wieder so ängstlich? Warum bin ich wieder so schwach gewesen? Und ich sage noch einmal, euer Herz erschrecke nicht. Ich weiß, wie erschrocken, wie ängstlich ihr seid, wie schwach ihr sein könnt in eurem Glauben. Und darum sagt uns Jesus hier so eindringlich, euer Herz erschrecke nicht. Wir wissen, wie schnell wir Angst bekommen können, aber auch wie schnell wir ungeduldig, zornig, wütend oder anmaßend werden. Uns nicht im Griff haben. Dass uns unser Herz einfach Dinge tun lässt, die auch nicht in Ordnung sind. Und wir erleben, wie mächtig dieses Herz in uns ist. Denn es drängt sich da die Frage wirklich auf, wer oder was regiert uns denn eigentlich? Von unserem Glauben, von unserem Denken, von unserem Wollen her, würden wir jederzeit sagen, unser Herr regiert mein Leben. Er führt mich. Und dann kommt die kleine Situation, wo wir merken, da ist noch etwas ganz anderes in mir, das manchmal viel schneller und viel verkehrter ist als alles, das ich mir vorgenommen habe und glaube. Wenn erst einmal die Angst da ist oder die Panik, wenn alles Wissen, Wollen und Laufen nicht mehr so funktioniert, dann merken wir, dass unser Herz nicht so klar ist, wie wir es gerne hätten. Wir haben dazu viele Beschreibungen des Herzens in der Heiligen Schrift. In der Offenbarung 2, Vers 23 heißt es, ich bin es, der die Herzen und Nieren durchforscht und ich werde geben einem jedem von euch nach euren Werken. Und das ist eine Umschreibung, die so immer wieder vorkommt, dass nicht wir über unser Herz verfügen, regieren oder unser Herz im Griff haben, sondern dass ein anderer da ist, der unser Herz kennt und es prüft und immer wieder korrigiert. Als Vergleich könnte man sagen, dass unser Herz ja so wie ein schlecht erzogenes Kind in einem erwachsenen Menschen ist. Ich finde das noch ein anschauliches Bild. Schauen wir in den Spiegel, seid ehrlich zu euch selbst, denkt an alte Geschichten oder Erfahrungen von euch. Ob man da 15 ist, 30, 60 oder 90, spielt dabei keine Rolle. Auf einmal taucht da so ein verzogener Bengel auf in uns, der einfach nicht macht, was er sollte. Ist störrisch, zornig, stolz, eigensinnig oder begriffsstutzig, kindlich, vielleicht sogar kindisch. Und wir merken, dass da so vieles in unserem Herzen ist, was da nicht sein soll oder nicht hineingehört. Und wir müssen zugeben, dass nicht wir unser Herz beherrschen, unsere Sinne, unser Gemüt und unser Wollen, sondern dass unser Herz uns oft mit seinen Launen beherrscht. Und das macht uns zu schaffen. Und Jesus weiß das. Und er wusste das auch von seinen Jüngern. Das zeigt uns unser Text. Da werden einige sogar namentlich genannt. Mein Namensvetter, Thomas, du hast es immer noch nicht verstanden. Philippus, hast du mich immer noch nicht gesehen? Weißt du immer noch nicht, wer ich bin? Petrus, du hast deinen Mund ziemlich vollgenommen. Was wird er zu uns sagen? Wir würden es ganz sicher nicht besser machen, als die Jünger Jesu dazumal. Es geht uns genauso. Unser Herz lässt uns Dinge tun, die wir nicht wollen. Und wir sind in guter Gesellschaft. Denn bereits der große Paulus schrieb davon im Römerbrief, im Kapitel 7, 19, denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, tue ich. Und es scheint mir eine zentrale Lebensaufgabe für uns Christen zu sein, zu verstehen, dass wir unser Herz unter seine Kontrolle bringen dürfen und müssen. Dass wir es uns gar nicht erst vornehmen müssen, dass wir es schon selbst hinkriegen, das mit unserem Herz. Mein Herz muss unter seine Kontrolle kommen. im Psalm 26 nochmal, Vers 2, prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Reinige meine Nieren und mein Herz. Das ist unsere innere Kapitulation. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was in mir wohnt. Ich bin so schräg, ich bin so chaotisch, wankelmütig, ich bin einfach schwach. Erforsche mich, Herr, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, dass er die Kontrolle übernimmt, dass er die Führung übernimmt, die Herrschaft, die Regie über jeden Winkel meines Lebens. Er muss der Herr werden in unserem Leben. Und das tönt so einfach. Denn schaut, in unserem Wissen ist ja das meiste klar. Wissen mögen wir ganz viel haben. Lernen kann man enorm viel. Man kann unglaublich viel Erkenntnis sammeln. Aber das Herz macht trotzdem was anderes. Das ist die Realität, mit der wir es immer wieder zu tun haben. Und wenn wir die Bitte im Bußpsalm 51,12 lesen, wo es heißt, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist, dann merken wir, dass wir das nicht in der Hand haben. Und wir nicht kommen können und sagen können, ich mache das schon. Ich mache mich jetzt nochmal auf und ich werde alles besser machen als alle anderen. Das ist schon die große Falle. Sondern in die Stille gehen, zu ihm gehen, ins Gebet gehen und immer wieder, Herr, ich brauche ein neues, reines Herz und einen neuen und beständigen Geist. Das ist auch in jeder Seelsorge ein zentraler Punkt. Wie können wir unser Herz ergründen und durchschauen? Und wie lässt sich dieses Herz denn endlich verändern und erneuern? Wie kann aus diesem wankelmütigen und schwachen Herzen ein starkes Herzen im Glauben werden, mit dem Ziel, wie es im Kolosserbrief 3,15 heißt, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib, und seid dankbar. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Ich finde das eine tolle Formulierung. Der Friede Gottes soll regieren. Das heißt nicht, dass da alles ganz sanft, ganz still, ganz ruhig ist. Nein, auch nicht, dass wir von einer großen Ruhe umgeben sind, so fast wie ein sphärisches von dem sprechen wir nicht. Nein, hier ist die Rede vom Frieden Christi und das ist Wahrheit, die nicht nur um uns leuchtet an Weihnachten mit festlicher Beleuchtung, sondern hier ist die Rede davon, dass dieser Frieden und diese Klarheit in unser Herz hineinkommt. Eine klare Erkenntnis, eine klare Orientierung, eine klare und starke Festigkeit, ein tiefes Vertrauen, das ist die Bedeutung dieses Begriffes Shalom, sein Frieden, dass mein Leben wahr wird. Denn das hat Auswirkungen auf mein Leben, wenn mein Leben wahr wird. Immer von dieser Wahrheit und dieser Klarheit erreicht und erfüllt zu werden, was nichts anderes bedeutet, dass dieser Friede Christi in unseren Herzen Kraft gibt, regiert und auch ein Lebensziel ist. Und das bleibt auch ein Lebensziel, dass ihr mich richtig versteht, auch für mich. Da kann ich niemals sagen, dass ich das erreicht hätte. Da bin ich immer noch auf dem Weg dahin. Das ist nicht wie im Sport ein Ziel beim Skifahren oder beim 100 Meter, dass wir einen Punkt haben, dass wir dann erreicht haben und dann können wir das abhaken und dann ist das gut. Sondern es ist ein tägliches Abgeben, auf das er mehr und mehr die Regie, die Führung, die Herrschaft in meinem Herzen, in meinen Sinnen und Gedanken, in meinem Gemüt, in meinem Innersten oder eben, wie es die Bibel sagt, in meinem Herzen übernimmt. Und wir nicht mehr beherrscht und getrieben werden von irgendwelchen Launen, Sorgen, Ängsten oder Depressionen, was auch immer da in uns steckt, sondern dass es der Friede Christi ist, seine Freundlichkeit und seine Güte, welche angetrieben von seinem Geist in uns wirkt. Wir sind Gottes Kinder, sagt Paulus. Und dafür brauchen wir ein erneuertes und festes Herz. Denn das haben wir nicht einfach so von uns heraus. Aber wie kommen wir dahin? Jesus sagt in unserem Text, Johannes 14,1, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das klingt so einfach. Hein? Einfach nur das richtige Glaubensbekenntnis zu haben und dann wird es ganz leicht. Es ist einfach, ich glaube. Der Hebräerbrief sagt uns im Kapitel 11,1 zu der Definition Glauben, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist ein starkes Wort, aber es ist auch ein steiles Wort. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Sind wir da schon angekommen? Vielleicht merken wir, dass wir nicht immer so sattelfest im Glauben sind, wie wir das gerne hätten. Sondern ganz, ganz viele Unsicherheiten und Fragen und Zweifeln da auftauchen, sobald uns irgendetwas durcheinander bringt. Wir merken, der Glaube lässt sich nicht einfach planen, erzwingen, denn das Evangelium erträgt keinen Zwang. Und der Glaube bleibt ein Geschenk aus reiner Gnade. In Hebräer 12, in den Versen 12 und 13 lesen wir, darum richtet die müden Hände und die wankenden Knie wieder auf und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht strauchelt, sondern vielmehr gesund wird. Und da sehen wir, dass wir da schon etwas machen können. Wir können nicht direkt unser Herz verändern, aber wir können einen festen Stand erreichen. Und diesen festen Stand können wir erreichen, indem wir hinstehen. Das steht so im Hebräerbrief. Steht hin, macht fest die wankenden Füße. Hinstehen, also eine innere und äußere Haltung einnehmen. Und das hat mit einer gewissen Entschlossenheit zu tun. Ich will. Diejenigen unter uns, die bereits geheiratet haben, die haben mindestens schon einmal diesen Satz gesagt, ich will. Ich weiß zwar nicht, was mich erwartet, was kommt, aber ich sage, ich will. Das ist trotz Ungewissheit eine klare Zusage. Ich will mich auf feste Füße, auf festen Boden stellen und das ist etwas ganz Wichtiges. Aber der Glaube bedeutet ja noch viel mehr. Der Glaube ist auch, ich verspreche ihm etwas, auch wenn ich weiß, dass er sich nicht immer auf mich verlassen kann. Aber ich will ihm gerne etwas versprechen. Und so ist der Begriff des Glaubens etwas Wunderschönes, finde ich. Nur in unserem deutschen Sprachgebrauch dünkt mich dieses Wort mehr und mehr abgenutzt. Unter ich glaube verstehen viele Menschen, ich denke, ich meine, ich sollte vielleicht einmal so und dann wieder ganz anders. Und so scheint mir dieses Verständnis heute ziemlich verschoben. Im biblischen Verständnis gibt es noch einen Begriff, den man mit anhängen kann. Und zwar, das Wort Glauben hat auch sehr viel mit Geloben zu tun. Das passiert auch im Deutschen, wenn ihr ganz genau hinhört, bei den Bernern zum Beispiel, wenn sie so richtig Berndeutsch sagen, ich glaube. Es ist ein bisschen versteckt. Da hört man das schon ein bisschen davor, ich gelobe. Ich denke da ein bisschen an das Militär, wo man Ende der RS musste man da so für eine Fahne, da musste man geloben oder schwören, dass man mit bestem Wissen und Gewissen sich für unser Land einsetzt. Die Polizei kennt das wahrscheinlich dann auch bei der Vereidigung. Es ist eine Zusage zu etwas, das wir eigentlich noch gar nicht fassen können. Und das, denke ich, ist doch mit unserem Glauben ganz ähnlich. Wir geloben ebenfalls, dass wir mit unserem ganzen Sein, unserem Handeln und Denken uns ganz unter seine Herrschaft stellen wollen. Will mich an dein Wort halten, will dir nachfolgen, will mich bemühen. Aber dass ich auch weiß, dass all das nie ausreicht. Nämlich, dass das Entscheidende nicht von mir kommt, sondern das Entscheidende muss immer von ihm kommen. Und dabei ist, festzuhalten, dass Glaube nicht einfach etwas ist, was man so machen kann. Man muss schon festhalten, dass der Glaube auch ein riskantes Abenteuer ist. Das haben ja die ersten Christen ziemlich bildhaft erlebt in der Apostelgeschichte und am eigenen Leib erfahren. Glaube ist kein Spaziergang. Glaube ist ein wirkliches Abenteuer. Und wer diesen Weg gehen will, sollte sich zumindest darauf einstellen, dass dieser Glaube nicht unbedingt ein leichter Weg ist, sondern dass wir ständig herausgefordert werden auf diesem Weg. Dass wir diesen Glauben auch zu leben versuchen, festzuhalten. Und dass viele, wir haben es bei Open Doors gehört, auf diesem Weg sogar das Leben riskieren oder zu Tode kommen. Nur aufgrund ihres Glaubens. Aber wie kommt man denn dahin, zu so einem Glauben, zu so einer Treue, zu so einem Abenteuer, zu so einem Durchhalten? Ich komme nochmals auf den Hebräerbrief 13 zurück. Lasst euch nicht durch vielerlei und fremde Lehren beirren, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz gefestigt wird, was allein durch Gnade geschieht. Und da sind wir wieder bei ihm und nicht bei uns. Was allein durch Gnade geschieht. Das geschieht einerseits durch sein lebendiges Wort, darum kommen wir auch wie heute zusammen. Wir hören auf sein Wort, wir lesen sein Wort, das hoffe ich, und wir lassen uns leiten durch sein Wort. Denn wie es im Hebräer 4,12 heißt, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein, und ist ein Richter unserer Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Darum muss dieses lebendige Wort eine unglaubliche Bedeutung und einen entsprechenden Platz in unserem Leben haben. Und wenn man bedenkt, dass es vorher geheißen hat, dass das Menschenherz ein trotziges und verzagtes Ding ist, also ein einziges Desaster, was soll man denn mit so einem Herzen anfangen? So kommt uns hier im Hebräer 4,12 die Lösung entgegen. Nämlich, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und schafft das, was wir nicht schaffen. Nämlich, es trennt und scheidet und ordnet und bringt zurecht Seele und Geist, Mark und Bein, Gedanken und Sinne des Herzens. Da haben wir es mit dem zu tun, der unser Herz zurechtbringen kann, uns ein neues Herz geben kann. Und dabei ist es sehr wichtig, dass wir immer wieder sagen dürfen, nicht weil wir das Wort lebendig machen, nicht weil wir das Wort in allen Tiefen verstehen und durchschauen müssten und erst, wenn wir es verstanden haben, würde es wirksam werden. Nein, nein, es ist umgekehrt. Nicht das Wort ist tot und wir sind lebendig und wir müssen das Wort zum Leben erwecken. Wir sind tot. Und das Wort ist lebendig. Und das Wort macht uns lebendig. Das Wort wird uns ein neues Herz schaffen. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben einen Heiligen Geist. Als wir dem Ruf gefolgt sind und zum Glauben kamen, wurden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Falls du das noch nicht bist, wende dich an Geschwister. Suche das. Hör nie auf, diesem Ruf nachzugehen. Das klingt für die meisten von uns nach einer Selbstverständlichkeit, aber können wir das auch wirklich fassen? Erfassen wir das, dass in mir etwas ist, was nicht ich selbst bin? Ich muss also nicht mehr mein Herz durchforschen, durchschauen und grübeln. Ich darf einfach nur festhalten und wissen und glauben, dass da etwas in mir ist. Und was da in mir ist, das bin ich nicht selbst, auch nicht meine Gedanken, auch nicht meine Neigungen, auch nicht meine Gefühle oder meine Wünsche oder mein Wollen oder was da noch alles herumschwirrt, sondern in mir ist etwas, ja, das ist eigentlich schon falsch formuliert, sondern in mir lebt Jesus selbst in seinem Heiligen Geist. Und da, wo er in mir lebt, da muss ich nicht mehr ständig grübeln über das, was in mir vorgeht. Klar nehme ich mich wahr. Ich prüfe mich und sehe mir das an. Und ich denke oft, was ist das für ein Elend mit mir? Aber dass ich immer zugleich auch sagen darf, und du bist auch in mir. Und wenn ich in die Stille gehe, wenn ich in seinem Wort lese und wenn ich auf ihn höre, achte und warte, dann darf ich auch meinem Herzen trauen. Wenn ich unter dem Kreuz stehe, wenn ich sein Wort vor mir habe, wenn ich in seine Gegenwart komme, dann darf ich auch meinem Herzen trauen. Denn ich weiß, dass er in meinem Herzen wohnt. Ganz wichtig. Dass ich auch eine neue Selbstgewissheit bekommen darf. Nämlich, dass nicht alles falsch ist in mir. Da ist vieles, was falsch ist. Aber dass ich auch sehen darf, da ist auch etwas Lebendiges, etwas Wahrhaftiges in mir. Und ich darf auf ihn sehen, der in mir wohnt, und darf immer wieder sagen, Herr, du übernimmst jetzt die Führung und ich vertraue dir. Ich tue jetzt Dinge, die ich eigentlich nicht tun will. Ich riskiere etwas für dich. Ich riskiere etwas um des Glaubens willen. Ich habe Angst, ich habe Zweifel, aber ich mache es trotzdem. Ich habe eine Berufung und ich kann das eigentlich nicht und ich mache es trotzdem. Das ist Freiheit im Geist. Wenn ich weiß, dass er in meinem Herzen wohnt und das kann alles verändern. Noch ein weiterer Punkt, und da sind wir wie ganz bei uns jetzt. Nämlich jeden Tag neu mein Leben hinzugehen. Jeden Tag neu zu entscheiden, Herr, ich will mit dir und für dich und in deiner Gegenwart leben. Paulus hat das sehr schön im Epheserbrief, im Kapitel 4, die Verse 22. So legt nun von euch ab, was den früheren Lebenswandel betrifft, den alten Menschen, der durch die trügerischen Begierden zugrunde geht, werdet aber erneuert im Geist eurer Gesinnung und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Und da ist er auch wirklich gegenwärtig in meinem Leben, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und ich vertraue dir, dass du mich an die Hand nimmst und mich den Weg so führst, wie es richtig ist und wie es gut ist und wie es wahr ist. Jage nach der Gerechtigkeit, heißt es in der Schrift, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Jagt dem Frieden nach mit jedem Mann, ohne den niemand den Herrn sehen kann. Wir können also eine ganze Menge tun. Wir können uns bewegen, indem wir einen festen Stand haben. Mit unseren müden Füßen, Knien und Händen dürfen wir trotzdem jeden Tag sagen, Herr, ich will dir folgen, ich will auf dich hören, ich will diesen Weg gehen. Aber letzten Endes bist du es, der mich dazu fähig macht und der mich erhält, der mich durchbringt und der mich erfüllt und auch garantiert ans Ziel bringt. Und genau um dieses Ziel geht es ja noch einmal in unserem Abschnitt heute. Dass wir nämlich ein klares Ziel vor Augen haben dürfen und auch müssen. Ohne ein Ziel irren wir ziellos durch die Gegend. Das können wir sehr gut beobachten in unserer Gesellschaft. Wohin sollen wir etwas nachjagen? Das ist diese Entschlossenheit des Glaubens. Jesus sagt uns hier, in meinem Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Die Bibel spricht darüber an vielen Stellen, wieder Hebräer 13, Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das ist nicht nur so ein allgemeiner Satz, so ein Nebensatz, der uns über einen bestimmten Ort informieren will, sondern er beschreibt auch eine innere Loslösung von verschiedenen, auch geistlichen Orten, an denen wir leben. Es zielt auch auf das, was uns festhält, was uns bindet, manchmal auch von dem, was uns vermeintlich auch noch begeistert. Wir müssen fähig bleiben, uns zu lösen von dem, was da um uns und in uns ist und sagen, Herr, ich will die zukünftige Stadt. Und dazu darf ich sie erst einmal sehen. So gnädig ist Gott. Er zeigt uns Bilder, er hält uns Bilder vor Augen von dieser zukünftigen Stadt und in unserem Text spricht er, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten und an dieser Stätte habt ihr Bürgerrecht. Das ist etwas ganz Neues und Großes. Ich habe ein Bürgerrecht im Himmel, da muss ich nicht um Einlass betteln, sondern da darf ich kommen, die Tür ist offen. Für uns ist diese Tür offen und da kommt diese große Unklarheit bei den Jüngern auf, denn das verstehen auch die Jünger Jesu noch nicht. Sprich zu ihm, Thomas, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir den Weg wissen? Philippus ganz ähnlich, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das müssen wir verinnerlichen, dass unser Weg keine Fahrt ins Ungewisse ist, sondern wir haben ein deutliches Ziel. Hier heißt es, dass wir nach Hause gehen, dass da eine Wohnung für uns bereitet ist und dass ich erwartet werde, nicht von irgendjemandem. Ein schummriges Wolkenbild, wo man nichts erkennen kann, sondern ich werde erwartet von jemandem, den ich kenne. Da ist ja noch so vieles, was wir nicht wissen, was wir noch nicht sehen können. So vieles, was wir in Bildern sehen in der Bibel. Wunderschöne Bilder, großartige Bilder. Aber wir haben zunächst nur Bilder. Es sind Bilder, welche unsere Vorstellungen und unsere Fantasie anregen können. Aber vor allem haben wir es mit einem zu tun. Einem, den wir, so hoffen wir es zumindest, und ich wünsche euch auch das, schon sehr, sehr, sehr gut kennen. Und das ist ja die Frage an Philippus hier. Du kennst mich nicht? Du kennst mich nicht? Kennen wir ihn? Wissen wir, mit wem wir es mit ihm zu tun haben? Von dem wir so oft lesen und hören, reden und wie zuvor gesungen haben? Haben wir ein klares Bild vom Vater und vom Sohn Jesus vor Augen und kennen wir ihn? Oder ist es nur ein weit entfernter, uns dienlicher Name, den wir brauchen? Das ist so wichtig für uns, dass wir sagen dürfen, ich weiß, wer er ist und ich kenne ihn tatsächlich. Ich weiß, was er in meinem Leben alles getan hat. Er ist nicht nur der Herr, sondern er ist auch mein Erlöser. Und ich habe das erlebt, erfahren, dass er mich schon von so vielem erlöst hat und frei gemacht hat, nicht nur Sünden und Schuld vergeben hat. Das ist etwas ganz Großes, keine Frage. Nein, dass er auch mich verändert und mein Leben formt. Seele, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da sind wir wieder ganz nah bei ihm. Zu sehen, was er alles bewirkt, an und in uns. Zu sehen, dass er ein Freund ist. Wir singen das ja auch. Welch ein Freund ist unser Jesus. Wunderschönes Lied. Aber dass wir das auch erfassen, dass wir einen Freund haben, der uns die Wohnung, die Stätte bereitet hat. Dass da einer ist, der auf uns wartet, der sich freut, wenn wir kommen. Und wir uns hoffentlich auch freuen, ihn zu sehen. Dass es nicht einfach ein Bekenntnis ist am Ende unseres Lebens, sondern dass wir wissen, wohin wir gehen und wir wissen dürfen, er ist der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Weiter werden uns Verheißungen zugesagt, wie die Trauernden sollen getröstet werden. Oder ihr habt nun Traurigkeit, aber eure Herzen sollen getröstet werden und eure Freude soll niemand von euch nehmen. In der Offenbarung ist es noch deutlicher. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz soll nicht mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und dass wir auch tatsächlich so kommen dürfen, wie wir sind. die Mühseligen, die Beladenen. Wir müssen nicht mit wehenden Glaubensfahnen, mit großem Glauben und Kraft kommen, sondern vielleicht einfach nur mühselig und beladen, mit letzter Kraft. Und trotzdem sagen, ich gehöre dir, Herr. Und du bist in meinem Leben der Herr. Ich bin schwach und armselig und klein, aber ich bin dein Eigentum. Du hast mich erkauft, du hast den Preis bezahlt und ich durfte das annehmen. Ich gehöre zu dir und dann darf ich kommen, dann darf ich nach Hause kommen, zu ihm kommen und dann weiß ich, wohin die Reise geht. Dass wir nicht wie Nachtfalter um die Lampe schwirren, sondern dass ich sagen darf, ich weiß zumindest in groben Zügen, wie es da sein wird. Aber vor allem weiß ich etwas viel Wichtigeres. Ich weiß, wer mich da erwartet. Und den kenne ich, zumindest wenn du ihm hier und jetzt mit ihm gehst. Wenn du sein Wirken, sein Handeln, sein Helfen, Erlösen, Heilen, Vergeben so zahlreich in deinem Leben erfahren hast. Und ich bin überzeugt, dass hier jeder im Saal solches bezeugen kann. Seele, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie sollte er nicht alles schenken? Das ist das, um jeden Preis. Er bringt uns um jeden Preis ans Ziel. Und wir haben doch viel mehr als Hochglanzprospekte. Nein, wir haben nämlich sein Wort in der Bibel. Hochglanzprospekte, die lügen ja meist. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen von Ferien sind, wo es dann in der Realität ganz anders aussieht als im Prospekt. In der Bibel haben wir viel größere Bilder. Und vor allem, diese Bilder täuschen nicht. Und wir spüren, dass die Herrlichkeit noch viel größer sein wird als die Bilder, die wir von ihm haben. Und dass wir immer wieder sagen dürfen, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die suchen wir. Denn in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und ich weiß, wer er ist. Aus den vielen, vielen Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, in welchen ich bereits mit ihm leben durfte und ihn kennenlernen durfte. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und diesem Ziel dürfen, ja müssen wir nachjagen. Mit diesem Ziel, einmal Wohnung zu nehmen bei ihm, von Angesicht zu Angesicht. Dem Ort, wo alle Tränen abgewischt werden, dem Ort, wo weder Tod noch Leid Platz haben. Das ist unser Ziel. Gelobt sei der Name Jesu.